Zeit zum Wandel. Der Transformationspodcast von und mit Bruder Paulus. Zeit zum Wandel mit Bruder Paulus. Wenn alles kippt, wie bleibe ich mir treu? Bruder Paulus, willkommen.
Dankeschön.
Wann ist dir das zuletzt passiert, dass bei dir etwas gekippt ist?
Wenn ich so aus einem Leben wie in Frankfurt rausgerissen worden bin durch Versetzung und ich bin hier ein Minderbruder, ein Wanderbruder und dann in eine neue Atmosphäre komme wie in München, und das ist ja nicht die letzte Station, sondern es kommen wieder neue Stationen, dann kommt man schon auch in eine Krise. Und das ist besonders deswegen interessant, weil ich natürlich auf meinem Lebensweg immer schon diese Wandel gehabt habe. Und ich denke dann, damit kann ich jetzt fertig werden und das wird schon werden. Und dann mache ich mir auch manchmal was vor, wie schön das ist. Aber wenn ich dann ganz ehrlich bin, dann merke ich auch, das kostet seelische Energie. Und dann ist man plötzlich in einer Krise, wo man so denkt, wer bin ich noch, wenn ich nicht mehr so viele Gottesdienste halte? Wer bin ich noch, wenn auch nach Corona die Anfragen nach Vorträgen nicht so toll sind? Wer bin ich noch, wenn ich länger für ein Buch brauche, um es zu schreiben, als es vorher war? Und dann kommen auch, haha, ich bin 66, werde ja schließlich auch älter. Und so, dass das Reden über das, was ich immer so tue, wenn das dann plötzlich ganz nah an einen herankommt, dann kippt diese Lebenssicherheit und plötzlich denke ich mir, ja, das ist ja alles gar nicht so sicher, was ich immer alles so verkündet habe. Ich wollte ja ein wunderbarer Bruder Paulus sein, der im Christentum fundiert ist, und diese Wurzeln werden dann plötzlich irgendwie trocken. Und wo ist denn das Grundwasser? Und das ist dann schon so ein Moment, wo ich so denke, und jetzt? Ja, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Und das ist wirklich eine seelische Herausforderung, der ich mich aber stellen will. Das kann ich mir die ganze Zeit behalten. Und das ist auch schon ein erster Weg, was man dann tun kann, damit zu rechnen, dass man nicht mehr rechnen kann.
Ja. Wunderschön. Dass man nicht mehr rechnen kann.
Ja. Nicht, dass die Logik des Lebens plötzlich einfach nicht mehr funktioniert. Und damit zu rechnen, dass dies im Leben vorkommt. Dafür habe ich ein Kreuz an der Wand hängen. Ich meine, ich bin ja Christ, ich habe ein Kreuz an der Wand hängen. Und da ist für mich immer wieder, auch wenn ich da hinschaue, das Leben und seine Pläne werden durchkreuzt werden. Punkt. Und jeder, der denkt, ich habe jetzt eine Sicherheit, die bleibt. Nein, sie bleibt nicht. Und wenn man das dann erfährt, dann wird's spannend. Dann wird's spannend. Und darum ist das Erste, ich rechne damit, dass das vorkommt. Und wenn es vorkommt, ist für mich nicht das Leben zu Ende, wie manche Leute sagen, das ist jetzt kein Leben mehr, sondern dann wird's erst richtig lebendig.
Es ist ja ein psychologischer Fakt, dass immer wenn wir auch nur die Andeutung einer Veränderung vor uns haben, dass dieser Mechanismus Fight and Flight in unserem Stammhirn kämpfe, flüchte. Ich will keine Veränderung haben. Und das geht ja so tief, dass man da wirklich fundamentale zentrifugale Kräfte aktivieren muss, um darüber hinauszukommen, oder?
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, das wahrzunehmen. Und da ist dann schon ein zweiter Punkt, der in diesen Situationen eine wirkliche Rolle spielt, dass ich einfach so mich frage, wo in dieser Welt bin ich eigentlich zu Hause, wenn mein Zuhause nicht mehr da ist? Also wenn das Zelt abgebaut wird, ja? Also in einem Gebet der katholischen Kirche, bei der Beerdigung heißt es, unser irdisches Zelt wird irgendwann gewandelt, ja? Und wenn die Herberge unserer irdischen Pilgerschaft zerfällt, das muss ja nicht sofort der eigene Tod sein, aber wenn man die Wohnung nicht mehr halten kann, wenn eine Beziehung zerbricht und man denkt, das kann jetzt nicht wahr sein, dass meine Partnerin, mein Partner geht, ich bleibe mit den Kindern zurück oder die gehen mit den Kindern oder mein Arbeitgeber hat Insolvenz und ich kann nicht mehr in den Betrieb gehen, dann zerfallen ja die Herbergen, in denen wir uns eingerichtet haben. Die zerfallen dann. Und dass ich dann noch weiß, habe ich eigentlich in meinem Leben auch Orte, an denen ich mich zu Hause weiß. Und Ich bin immer wieder erstaunt, wie oft ich Menschen mit einer Kerze in der Hand vor einer Marienfigur sehe, auch Menschen, die gar nichts glauben, die in einen Ort der Stille gehen, dort eine Kerze anzünden, sie zu Hunderten von anderen Kerzen stellen und sagen, ich kenne diese Menschen nicht, die das entzündet haben, aber hier ist ein Ort, wo ich eine menschliche Gemeinschaft und ein Miteinander in der Stille und im Schweigen weiß. Andere Leute gehen dafür einmal wieder in ihre Geburtsstadt oder schauen sich zumindest mal ein Fotoalbum an. Und wieder andere lesen einen uralten Roman noch einmal, der sie mal angesprochen hat, von dem sie wissen, wenn ich den lese, dann bin ich in einer Welt, die ich gut kenne, in der ich noch gesichert war und von der ich heute auch wieder anfangen kann zu glauben, dass diese Urverheißung, es gibt ein Zuhause in allem Wandel, dass ich die aufrechterhalten kann. Ich sage das ganz bewusst so offen und sage, dafür bin ich jetzt ja nun auch Christ, noch etwas natürlich dahin zu, dass für mich selbstverständlich dann auch die Herausforderung ist, und jetzt du, mein lieber Jesus, wo bist denn du jetzt eigentlich? Und mein lieber Gott, was ist denn jetzt eigentlich gerade los? Hast du dich verabschiedet von mir? Und dass ich dann neu wieder lerne, dass die Zusage schon im Ersten Testament ist, ich bin bei dir im Dornbusch. Da brenne ich mit Liebe zu dir hin, ich bin der, ich bin da. Am Kreuz, das ja nicht einfach dann weggeschlossen worden ist, sondern der Gekreuzigte und Auferstandene zeigt sich mit den Wundmalen, was für die Christen immer diese Verheißung war, da wo du verwundet wirst, da wo du behindert wirst, da wo du dich angenagelt fühlst auf dein Leben, da ist ein für alle Mal Auferstehung reingraviert. Da ist Auferstehung reingraviert, wie von einer Zauberhand, von der schöpferischen Hand Gottes, sag ich jetzt. Und von daher gehört also für mich auch, wenn ich in so eine Krise hineingerate, dass ich jetzt nicht krampfhaft was Neues gucke, lerne, noch einen Kurs mache und noch irgendwo hingehe und da nochmal irgendwas, sondern wo sind die, ja, englisches Wort, Touchpoints meiner Geschichte, in der ich mit der ursprünglichen Lebendigkeit in Kontakt war.
Wenn diese Krisen da sind, wenn das Zelt weg ist, ich persönlich habe das erlebt und ich finde das ganz faszinierend, dass du den Aspekt angesprochen hast, es mag sich lohnen, an den Ort der eigenen Geburt zurückzukehren. Ich habe diesen Verlust persönlich erlebt in einer familiären Situation, in einer beruflichen Situation. Also du hast davon gesprochen, das Leben spart das niemandem aus. Jeder erlebt auf einer individuellen Skala natürlich Verlust, Zeltabbruch, wie du genannt hast. Wenn ich an den Rhein komme und am besten an den Mittelrhein, da stamme ich her, habe ich im Angesicht dieser Erlebnisse ein Gefühl, ja, ich kann in Kontakt treten mit meinen Erzeugern, mit meinen Vorfahren und habe ein Friedenserlebnis. Das ist wirklich ganz intensiv und ich finde diesen Tipp, das mal auszuprobieren, wenn solche Krisen da sind, unheimlich wertvoll und erlebe ihn selber auch wirklich tiefschürfend.
In Kontakt zu treten mit der Quelle, die mich kreiert hat. Also wem das mit dem Glauben und dem Christsein noch einfach noch sehr fern ist oder fern geworden ist, finde ich das aus der Meditation, aus dem Buddhismus kommend, aus vielen auch spirituellen Übungen, ist das der Kernpunkt eigentlich, ob ich Yoga mache oder Meditation halte oder ob ich Bäume umarme oder ob ich Waldluftbaden mache oder was immer. Am Ende geht es darum, dass ich in dem Getöse, das um mich herum stattfindet, ja, die Briefe von Anwälten und das leere Konto und letztlich auch zu sehen, ich lebe in einer Welt, in der Krieg geführt wird und zwar gar nicht so weit weg, ja, wo jeden Tag 1000 Menschen sterben. Also es ist selbst für mich unglaublich, dass ich in so einer Welt lebe, dass die tatsächlich da ist. Wenn das alles irgendwie wegbricht, dass ich dann durch diese Übungen, auch wenn ich jetzt gerade nicht ein gläubiger, gottgläubiger Mensch bin, die dienen alle dazu, dass ich mit der Kraft in Kontakt komme, die mich kreiert hat und irgendwie denke, es gibt einen sinnvollen Absender für mich in dieser Welt. Das ist auch in einer Zeit, in der Menschen nicht mehr gesichert in einer Familie aufwachsen, gar nicht so ohne. Also wo das, was Erikson sagt, der Kinderpsychotherapeut, wo das Urvertrauen einfach nicht da ist, wo ich so denke, als Mensch erfahren habe, als Kind erfahren habe, ich werde weggegeben, irgendwohin. Und wo ist jetzt die Mutter, der Vater? All diese ganzen Dinge, da ist es schon auch nochmal schwierig, zu dieser Quelle zurückzukehren, zu diesem Urvertrauen. Es gibt einen Urabsender, der sich um mich kümmert. Es gibt einen Urabsender, der sich um mich kümmert. Und gerade in so einer Situation, wo ich das vielleicht sogar auch selber tatsächlich sagen muss, ich finde gar nicht mehr zu diesem Vertrauen, dass ich dann einfach nochmal hoffen darf, und das möchte ich jedem, der mir hier zuhört, wirklich sagen, dass du hoffen darfst, dass in dir eine Stiftung vorhanden ist, die nennt sich Seele, eine Stiftung, die nicht von Gnaden von Eltern und Natur und Evolution ist, sondern von einer Wirklichkeit, die die Schöpfung und unser Materialistisches einfach übersteigt. Und dass du dieser Seele trauen darfst, das sage ich mal als Seelsorger, das ist ein sehr schöner Begriff, Seelsorger. Ja, es gibt auch Leibsorger, das kann man auch alles sagen, und Körpersorger und Gesundheitssorger, aber der Seelsorger ist derjenige, da habe ich auch schon im Podcast von gesprochen, ganz am Anfang mal, der dieses Weberschiffchen, das die Widerfahrnisse unseres Lebens aufgreift und dann doch noch zu einem Muster verarbeitet, wo ich am Ende sagen kann, ah, da ist ja doch noch was draus geworden, der dieser Seele irgendwie vertraut. Und zwar etwas draus geworden, was sich niemand vorgestellt hat. Und darum bin ich auch ein bisschen skeptisch. Ich höre ja viele Redner und Talks und alles Mögliche, wo die Menschen Geschichten erzählen. Ich hatte Krebs und habe lange genug irgendwas gemacht. Jetzt habe ich keinen mehr. Oder ich bin in den Rollstuhl gelandet und das habe ich aber bestanden. Ich bin damit versöhnt und bin jetzt ein ganz versöhnter Mensch. Das sind schöne Auferstehungsgeschichten, die ich gerne höre. Das gehört ja mit zu einem erfolgreichen Storytelling und ich will auch niemand Einzelnen seine Erfahrung schlecht reden. Aber eigentlich kommt es ja darauf an, ob ich bestehen kann in einem dauerhaften mich fragen müssen, ob. In einem dauerhaften geht's noch. Und wie finde ich da zu der Seelenkraft hin, die mich eben nicht immer happy macht und freundlich und fröhlich und sinnvoll, sondern die einfach nur mich treu mein Leben leben lässt. Und das hat mich gerade berührt, als du vom Rhein erzählst und vom Fluss. Der Fluss ist ja ein ganz altes Bild davon.
Oh ja.
Dass da eine Kraft ist, die einfach nach vorne drängt und die du auch nicht aufhalten kannst. Die Gewalt des Wassers, wenn sie uns wirklich erreicht, ist ja enorm, ja. Und dass es einen Seelenstrom gibt, einen Lebensstrom gibt, etwas gibt, was uns nach vorne bringt. Und diesen Strom zu spüren, ja, diese Kraft zu spüren und zu merken, die ist viel wichtiger als alles, was ich jetzt zu erleiden habe, das ist die Menschenmöglichkeit. Also um mal unserer kritischen Gesellschaft, die so denkt, wir sind hier gerade am Ende oder sonst wie, das höre ich ja von allen Seiten, dass wir in einer wahnsinnigen Krise seien. Also Leute, nach dem Krieg haben die Leute die Hände aufgekrempelt und haben einfach angefangen, das Land wieder aufzubauen. Da hatte niemand was und hatte am Anfang nur, alle hatten den gleichen Betrag in der Hand und haben dann einfach angefangen. Und da war eine große Solidarität und vor allen Dingen war da eine große Überzeugung, dass die schlechten Erfahrungen der Vergangenheit, dass die nicht mich bestimmen dürfen nach dem Motto, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und darum sind die anderen selber schuld, wenn ich heute nicht anpacke. Also dieses kindische, wirklich trotzige Verhalten, ich baue deswegen nicht mit an der Gesellschaft, weil es da so viele blöde Leute gibt. Ich gehe deswegen nicht mal los und gehe in eine Partei, in einen Verein und einen Vorstand und engagiere mich mal und geh mal in einfach in diese menschliche Auseinandersetzung rein, weil die ja alle blöd sind und weil das ja sowieso keinen Zweck hat und sonst wie. Damit reite ich mich selber in eine Krise rein, weil ich mich immer mehr isoliere. Und das Geheimnis, in Krisen wirklich bestehen zu können und auch dann da rausgeführt zu werden. Ich sage bewusst nicht rausfinden, also auch man kann nicht selber aus einer Krise finden. Am Ende ist es eine Gnade, wann sich plötzlich ein Fenster auftut und man denkt, ach, geht ja auch, ja. Ach, ja.
Ja.
Ist ja auch möglich. Und ich kann plötzlich all diese Träume, die ich mal hatte, aufgeben und in Empfang nehmen, was sich mir da einfach plötzlich anbietet.
Oder Paulus, was wir in jedem Podcast, in jeder Folge machen, das machen wir jetzt auch mal. Wir gehen mal vor Anker.
Zeit zum Wandel. Der Anker.
Ich würde gerne mit dir vor Anker gehen mit einem Zitat von dir aus deinem Buch Wer loslässt, gewinnt Halt. Und das in Verbindung bringen mit der neuen, modernen Management-Lehre, wo es so schön heißt, failing forward, nach vorn scheitern, betrieblich im Leben und so weiter und daraus Kapital schlagen. Ich halte das persönlich, und wir haben ein kurzes Vorgespräch geführt, für so ein Lippenbekenntnis, für so ein Schlagwort irgendwie, wo jeder jetzt sagt, ich gefalle mir in meinem Scheitern oder so. Was dann nicht wirklich durchdrungen wird von den Leuten. Die lernen das auf so einem Management-Seminar und sagen, okay, jetzt müssen wir mal scheitern oder Bekenntnis zum Scheitern liefern, ohne wirklich daran zu glauben. Ich finde, die Schilderung oder dieses Zitat, wer loslässt, der gewinnt Halt, ist eben eine Formulierung, die den Kern dessen trifft, worum es da ja eigentlich geht, viel, viel, viel besser trifft.
Ich glaube, es ist wichtig, wenn ich in einer Krise bin und ich diese Haltlosigkeit merke, dass ich dann zum einen in den Prozess des Loslassens komme von Bildern von mir selbst, was ich alles aufrechterhalten muss, dann aber auch loszulassen, die Angst, dass ich gesehen werden kann mit meiner Angst und dass ich gleichzeitig auch loslasse meine Angst vor meinen Gefühlen. Ja, der größte Reichtum ist, wenn Menschen sich begegnen, die ratlos sind. Ja, und wenn alle so ein Programm in sich haben, wir gehen jetzt hier durch Scheitern durch und dann sind wir alle wieder toll, ja, so, dann denke ich mir, wäre es nicht gut, sich einfach mal zu treffen und zu sagen, die Zahlen sind blöd, ja. Die Ideen waren einfach interessant, leider funktionieren sie nicht. Und die Hälfte von uns wird jetzt in die Arbeitslosigkeit gehen müssen, und das ist einfach traurig. Und wir können auch miteinander jetzt hier noch so schön reden. Es wird immer Ungerechtigkeit dabei geben. Und am Ende werden wir auch einen Machtkampf haben. Je mehr man sozusagen loslässt, die Angst auszusprechen, was wirklich ist, umso reifer wird dann auch eine Gruppe und eine Gemeinschaft, um deutlich zu machen, wir können jetzt darin auch plötzlich merken, wir sind ja als Menschen unterwegs. Die Frage wird deutlich, was bestimmt uns? Bestimmt uns jetzt das Zeug, das danach ruft, es will bleiben, wie es ist, das danach ruft, rette sich, wer kann? Alle möglichen Dinge, oder wer bestimmt mich, mein Glaube an einen Lebensfluss, in dem das Enden eine Möglichkeit ist, neues Leben zu schaffen, das wir selber nicht in der Hand haben. Das meine ich mit diesem Loslassen. Und ich rede das ja nicht, weil ich das alles so toll kann, aber es ist meine Erfahrung, wo ich das wirklich lassen konnte, da wurden die Hände überhaupt wieder frei, dass Neues geschehen ist. Aber nicht nach meinem Plan, und hier werde ich auch in dieser Folge wieder den alten Begriff aus der franziskanischen Spiritualität wieder jedem auch sagen müssen, das ist der tiefe Sinn von der Kraft der Demut. Ja, also diese Geschichte des ersten Bundes, von der ersten Seite, wo in Bildern dargelegt wird, eigentlich sind wir sehr irdische und erdhafte Menschen, Human Beings, Humus-Seiende. Wir sind Erde und gehen zur Erde zurück und sind auch an diese Erde gebunden, aber in uns ist Geist hineingeblasen, die Seele, wir sind inspiriert. Und diese Inspiration erlaubt es uns, dass wir trotzdem weitermachen können. Und das geht eigentlich nur mit einem Glauben an eine tiefe Verbundenheit mit dieser Urkraft, die nach vorne geht. Also wir haben jetzt, wenn ich mir alle vorstelle, die Eltern, Angehörigen der Opfer der Kriege, Gaza, das muss man alles so aufrufen. Wie sollen die denn weiterleben, ja? Mit was sollen die weiterleben? Die können ja nicht verzeihen einfach. Das ist auch so ein Gerede, wir müssen den Leuten verzeihen. Also ich kann manchen Leuten nicht verzeihen, ja, das muss man auch mal ganz festhalten. Das kann man sich noch so anstrengen, aber man kann so verwundet werden im Leben, da denkt man sich, rutscht mal doch den Buckel runter. Trotzdem bleibt aber eine Verbundenheit, die größer ist als meins. Eine Verbundenheit, die größer ist, als ich sie machen kann. Und der immer wieder zu trauen und zu sagen, das ist der Grund, warum ich lebe. Das hilft auch, dass ich loslassen kann und sagen kann, so ist der Weg jetzt gegangen. Jetzt werde ich einen nächsten Schritt tun.
Bruder Paulus, all diese Dinge, wenn ich kein Zelt mehr habe, wenn ich eben in diese tiefen, tiefen Krisen hineinkomme und nochmal zum Festhalten oder zum Mitschreiben, sie bleiben in keinem einzigen Leben aus. Sie werden anders buchstabiert. All das, was du sagst, hat natürlich damit zu tun, mit einer Treue zum Selbst, zu sich selbst. Dann kann ich da durchsegeln durch diesen Sturm. Und mich würde mal sehr interessieren, inwiefern kann ich es denn schaffen, dass diese Selbsttreue nicht zu Sturheit wird, zu Verbissenheit wird?
Also verbissene Menschen sind ja Menschen, die sich festhalten an einem Bild, das sie von sich selber haben, an einem Bild. Ich muss dies und dieses Auto haben, dies und diese Wohnung haben, diese und diese Klickzahlen haben. Wenn ich das nicht habe, dann. Das ist Verbissenheit, sich festzubeißen an einem Bild von sich selbst, was eigentlich schon ideologisch ist, weil sich ja im Laufe des Lebens mein Leben verändert. Und wer immer so bleiben will, wie er ist, ja, wer immer so bleiben will, wie er ist, der soll auf den Friedhof gehen. Ja, der soll auf den Friedhof gehen, da kann man dann bleiben, wie man ist, oder verfällt sogar auch dort noch. Ja, also das ist, wer keine Änderung zulässt, der ist ja eigentlich schon tot. Ich kenne natürlich auch Menschen, die auch aus Ängsten, das wird dann auch bis hin pathologisch Neurose genannt, bis eine neurotische Angst, sich zu verändern, sich verbeißen an ein Bild von sich selber. Und das ist dann Sturheit, das hat mit Treue gar nichts zu tun. Das ist im Grunde genommen, das verbissene Menschen sind ja nicht sich treu, sondern etwas von sich treu. Und wenn ich dann plötzlich blind werde, ich sehe dann nicht, dass sich jemand verändert hat. Mein Beispiel ist immer, wenn Eltern sehen, dass da plötzlich der Sohn eine Frau mitbringt als Ehefrau aus einem anderen Kulturkreis, ja, dann denken die Eltern sofort, was wird mein Kegelclub dazu sagen und mein Rotary-Club. Und wenn ich das da jetzt erzählen muss, dass mein Sohn jetzt, ich weiß nicht, wen heiratet oder umgekehrt, was auch immer, da hängt ja viel auch dann bei einem selbst dran. Und wenn ich dann verbissen bin in einem Bild von mir selbst, was ich abgebe in der Gesellschaft, dann werde ich nicht mehr in der Beziehung sein zu meinem Sohn und automatisch nicht mehr dem Leben vertrauen, das sich jetzt eben so ereignet hat. Und dass andere sich vor anderen verstecken, die Krisen verstecken, den anderen nicht sagen, was jetzt gerade ist, arbeitslos sind und trotzdem mit der Aktentasche aus dem Haus gehen, das berühmte Bild, damit keine Nachbarn merken, was jetzt gerade passiert ist, sich vor den anderen verbergen, das nimmt unheimlich Kraft. Also es kostet viel mehr Kraft, sich zu verbeißen an dem, was ist, und das irgendwie aufrechtzuerhalten, ja, anstatt mal einmal ordentlich weinen, runtergehen, nicht mehr wissen können, sich offenbaren, zeigen und dann in diesem Bewässern des Urgrundes andere Samenkörner zum Wachsen zu bringen, die bis jetzt vielleicht da drin geschlummert haben, vielleicht hat er anderes. Es kommt ja anderes plötzlich hoch. Ich dachte immer, ich sei ein toller Betriebswirt und müsste also tolle Zahlen liefern. Und jetzt merke ich plötzlich, dass ich in meiner Not zu einem Pinsel greife und das erste Bild male und denke, wow, ja, ich bin plötzlich ein Künstler. Und diesem Weg zu folgen und darin die Seele lebendig arbeiten zu lassen, das ist unser Menschen Mögliches. Und das ist der Unterschied zu einer Treue, die sich verbeißt, hin zur Treue zu mir selbst, der ich geworden bin im Lebensstrom.
Bruder Paulus, wie in jeder Folge wollen wir auch heute zu, wenn alles kippt, wie bleibe ich mir treu, für eine Minute oder zwei Einkehr halten.
Zeit zum Wandel. Meditation.
Hier würde ich gerne von dir eine Einstiegsübung mal gelebt, geatmet, formuliert haben für diejenigen, die eben vielleicht halbwegs erfolgreiche Betriebswirte waren und dann Künstler werden. Mir gefällt dieses Bild sehr gut. Diesen Bogen hinzubekommen ist eine mentale Herkulesarbeit. Wie steige ich da ein? Wie kann ich dazu mein Inneres finden?
Geh zurück in dein Kinderzimmer und schau dich mal um. Da hat dir doch jemand tatsächlich ein Bilderbuch geschenkt, in dem du blätterst, in dem du die Gestalten wiederfindest, die dich damals angesprochen haben. Nimm eine dieser Gestalten und komm mit ihr ins Gespräch. Sei einen Moment dieses Kind und spüre, wie dieses Kind mit diesem Bilderbuch einen Traum entwickelt von Kraft, von Farbe, von Zukunft, das noch gar keine Gestalt hat in einem Beruf und in einer Tätigkeit, sondern in einer Weltverbundenheit. Und dann nimm dieses Kind, das du gerade siehst, vor dir in dich hinein, das spielt ja nämlich immer noch und blättert immer noch, und traue diesem Kind zu, auch heute lebendig zu sein und aus dir und mit dir zusammen der Form, die gefunden wurde, nachzutrauern. Kinder können wirklich traurig sein. Und gleichzeitig mit der Neugier dieses Kindes, das mit dieser Bilderbuchfigur entdeckt hat, oh, es gibt Kraft in mir, es gibt Größe, toll, mit dieser Kinderfigur gehst du einfach mal die nächsten 2-3 Tage spazieren und lässt sie leben. Vielleicht guckst du mal im Antiquariat, ob es das Bilderbuch noch gibt. Vielleicht hast du es sogar noch, kramst mal vom Dachboden runter, stellst mal auf. Denn darin kannst du entdecken, wie du wesentlich in diese Welt hineingewachsen bist. Und das Wesentliche, das ist das, dass wenn alles kippt, das dir dann Kraft gibt.
Danke, Bruder Paulus. Und vielen Dank für diese Folge über Treue, über das Selbst, das Finden, das Kippen, das Halten, das Wiederfinden. Wer mehr von Bruder Paulus erfahren, lernen möchte, dem sei sein Buch empfohlen, Stark durch den Wandel, gibt's überall, wo es gute Bücher gibt. Wer Bruder Paulus gerne mal buchen möchte für eine Veranstaltung zum Beispiel und mehr auch über sein Wirken erfahren will, dem sei empfohlen, seine Homepage auch mal zu besuchen, bruderpaulus.de. Vielen Dank für heute.